Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen, einen schönen Montag wünsche ich. Ja, sind Superhelden eigentlich noch zeitgemäß oder müssen sie es überhaupt sein? Superman reagiert jedenfalls empfindlich auf Kritik, wenn es um seine Methoden geht.
Superman.
Miss Lane.
Sie stehen zurzeit sehr stark in der Kritik wegen
stark
etwas, das...
Stark in der Kritik würde ich nicht...
Sehr stark. Der Verteidigungsminister sagte heute, er untersuche ihr Vorgehen. Ist das witzig?
Mein Vorgehen? Ich habe einen Krieg beendet.
Aus dem neuen Superman-Film, der am 10. Juli ins Kino kommt. Ein neues Buch beleuchtet die Wurzeln des Genres und wie kritisch man die Gewalt und mutmaßlich faschistoide Fantasien heute sehen kann und vielleicht auch muss. Ein Gespräch mit dem Autor unter anderem hier bei uns im Kompressor. Willkommen dazu. Vielleicht ist es Ihnen als Spotify-User auch schon aufgefallen. Nach Recherchen von Business Insider und CNN steckt der Streamingdienst in Erklärungsnot, denn über diese Plattform wurden mindestens seit Ende letzten Jahres auch illegale Drogen verkauft über Podcasts, die eigentlich gar keine sind. Und Redakteurskollege und Autor Hagen Terschüren hat sich genauer mit diesem Fall oder den Fällen beschäftigt. Hallo Hagen.
Hallo.
Wie funktioniert denn dieses illegale Treiben?
Also das sind angeblich Podcasts, wo die Folgen verdächtig kurz sind. Die sind einfach nur so 10 Sekunden lang und haben dann Namen wie My Adderall Store. Also Adderall ist so ein bisschen ähnlich wie Ritalin, wird in den USA für ADHS verkauft, aber auch gerne von Studierenden, die mehr Leistung haben wollen zum Beispiel. Oder die Titel sind dann auch solche Sachen wie Buy Xanax Online, also so Beruhigungsmedikation. Also es ist ziemlich eindeutig, was das ist. Die Folgen sind nur so 10 Sekunden lang und klingen ungefähr so.
Presenting the best health advisor episode first time on Spotify.
Also danach geht's dann auch so ein bisschen weiter, so ein bisschen, hey, wir haben hier so Health Advice, so Gesundheitsratgeber, und dann geht's dann weiter so, hier ist der Link, den ihr angeben könnt, oder hier ist eine WhatsApp-Nummer, die ihr ansurfen könnt, und dann findet man da die weiteren Drogen. Es ist also einfach wirklich als Werbung.
Also bevor wir dazu kommen, wieso das nicht verhindert wird, ist das ein reines Spotify-Problem?
Das ist kein reines Spotify-Problem. Leute werden sich auch schon mitgekriegt haben, über Telegram oder WhatsApp-Gruppen gibt es regelmäßig solche, da gibt es dann Gruppen, wo Leute anpreisen, Drogen zu verkaufen. Das ist überall so. Hier ist jetzt der neue Fall, dass das halt solche Audioclips sind. Aber eigentlich ist das überall ein Problem gerade.
Mhm. Also Spotify ist ja eben eine Plattform, die man ja mit YouTube auch vergleichen könnte. Dort sind solche Geschichten aber nicht zu hören. Also scheint es doch indirekt was damit zu tun zu haben, oder?
Also ich glaube, das Problem, was Spotify hat, ist, dass sie so ein bisschen damit überrascht wurden, wie sehr sie da dann doch hinterher moderieren müssen. Also auf Anfragen hatte Spotify dann schon geantwortet, wir wissen jetzt, dass es ein Problem ist, wir gehen da hinterher. Die haben jetzt auch irgendwie schon über 200 Podcasts gelöscht. Natürlich kommen täglich neue wieder dazu. Jetzt haben sie es anscheinend so ein bisschen verstanden, dass das ein Problem ist. YouTube moderiert einfach schon sehr viel länger, sehr viel härter. Ich glaube, das ist auch so ein Sonderfall, weil Podcasts werden ja oft gar nicht bei Spotify selbst hochgeladen, sondern sind dann RSS-Feeds, die man auf seiner eigenen Webseite hostet. Das ist dann nochmal ein anderes Problem. Die Moderation wird nicht von Menschen gemacht, sondern das sind dann KIs, die da drüber laufen. Hm. Was ich dann allerdings nicht verstehe, Spotify bietet das schon eine ganze Weile an, dass ja Podcasts auch transkribiert werden auf Spotify. Das heißt, die haben Text und über einen Text lässt sich wirklich einfach eine KI drüber laufen lassen, die erkennt, dass da jemand sagt, hier kann man Drogen ohne Rezept kaufen. Da hätte man vielleicht ein bisschen früher machen können.
Ja, man fragt sich natürlich, wer das jetzt überhaupt nutzt und in welchem Umfang und ob Spotify eben da wirklich nichts machen kann oder vielleicht einfach nichts machen will.
Das ist natürlich so ein bisschen Frage. Das ist natürlich auch ein bisschen teuer. Die Frage ist auch, schadet das wirklich Spotifys Image? Also nehmen wir Telegram als Beispiel. Ich glaube, die finden das richtig gut, dass sie so diesen Ruf haben. Hier passieren dann auch Sachen, die Regierung nicht unbedingt will. Man kann da natürlich auch einfach von profitieren. Ich weiß nicht, ob Spotify unbedingt dieses Image haben will, gerade wenn man bedenkt, dass ja auch Eltern ihren Kindern vielleicht einen Spotify-Account holen oder so. Das ist dann auch ein bisschen was anderes, nehme ich an.
Weit verbreitet, ja, logisch. Ja. Das heißt, ja, im Moment ist noch nicht genau herauszufinden, warum es nicht sofort verschwindet. Vielleicht hat es finanzielle, vielleicht technische Hintergründe. Aber das Beispiel zeigt natürlich auch, wie leicht Podcasts mit KI dann auch zu erstellen sind. Also kann man diese Art von Spam dann praktisch überall erwarten demnächst?
Auf jeden Fall. Also das wird ein massives Problem. Das sehen wir jetzt auch schon bei Podcasts, die einfach Geschichten von Reddit wie diesem Am I the Asshole, diesem super berühmten Subreddit-Clown, wo dann schöne Geschichten sind, die von der KI vorlesen lassen und das dann als Podcast rausbringen. Da macht kein Mensch mehr irgendwas. Da geht es dann nur darum, Werbeeinnahmen abzugreifen. Das wird ein riesiges Problem, dass da so echte, gute, menschgemachte Podcasts so ein bisschen verdrängt werden. Und da müssen Plattformen wie Spotify höllisch aufpassen, dass sie bei ihren Empfehlungen darauf achten, dass sie nur Podcasts von echten Menschen zu empfehlen, weil man merkt jetzt auch schon so einen Backlash. Ich kriege regelmäßig eine Podcast-Werbung von einer KI-Firma, der damit aber wirbt, dass diese Werbung von einem Menschen geschrieben wurde, von Menschen eingesprochen wurde, weil schon rausgekommen ist so, wir wollen als Menschen, möchten wir andere Menschen hören. Also eine KI mag super sein, um im Hintergrund ein Werkzeug zu sein, da zu helfen. Aber wir wollen keine KI-Inhalte hören, weil das einfach nicht menschliche Verbindung, menschliche Connection ist. Und da ist jetzt halt die große Herausforderung für Spotify, für YouTube, für eigentlich alle Plattformen, aufzupassen, dass sie uns auch die Inhalte von Menschen zeigen, weil sonst haben wir irgendwann keine Lust mehr.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man keine Drogenwerbung unter seinen Podcasts haben möchte, dann empfiehlt sich ja eins, nämlich zum Beispiel werbefreie Plattformen zu hören mit Podcasts, zum Beispiel Deutschlandfunk Kultur oder überhaupt alle Deutschlandfunkfamilien. Würde ich jetzt mal einfach so in den Raum stellen. Das wäre ganz vernünftig. Hagen Terschüren hat uns über dieses Problem mit den Pseudo-Podcasts, die KI generiert sind, aufgeklärt. Herzlichen Dank dafür. Sind Superhelden Vorboten des Faschismus? So lautet die These ausgerechnet der Autorenlegende Alan Moore. Er hat zum Beispiel die Reihe Watchmen geschrieben, aber auch From Hell und die Batman-Serie The Killing Joke. Er sagt sinngemäß, Superhelden seien nicht erwachsen geworden. Das Publikum eines Batman-Films stecke emotional noch im Kindesalter. Und diese Verkindlichung, der Wunsch nach einfacheren Zeiten und einfacheren Wirklichkeiten, das seien eben Vorboten des Faschismus. Ja, ist eine steile These, die wir überprüfen wollen. Und zwar mit unserem Radiokollegen und Superhelden-Experten Markus Dichmann, der gerade ein Buch geschrieben hat namens Boom, die Welt der Superhelden, die ersten 100 Jahre. Hallo Markus.
Hallo Max.
Also hat Alan Moore recht? Sind Superhelden-Comics Vorboten des Faschismus?
Jetzt wage ich mich natürlich ganz schön weit aus dem Fenster, wenn ich Alan Moore widerspreche, ne? Aber ich würde sagen, wenn das so wäre, dann hätte man sie zumindest von innen nach außen einmal komplett umgekrempelt, weil in ihrer Genese, in ihrer Historie, in diesen fast 100 Jahren, die sie jetzt eben schon auf dem Buckel haben, sind sie explizit gegen alle Faschisten und Totalitaristen und auch nur gegen die Mächtigen, die ihre Macht missbrauchen wollen, gegen die Schulhofbullis, immer gegen die ausgerichtet. Also sie auf der Seite der Faschisten zu verorten, würde wirklich eben dieser Tradition, in der sie eigentlich stehen, Unrecht tun, muss man schon sagen. Finde ich auf jeden Fall eindeutig.
Ist das also vielleicht eine etwas seltsame Interpretation dieses Wortes Faschismus, wie es ja auch hierzulande hin und wieder vorkommt? Also, dass man da doch ein bisschen zu viel drunter subsumiert? Also Welt in Gut und Böse, starker Held, Führer, der alles löst, Gewalt als legitimes Mittel und so weiter?
Also es ist zumindest eine Diskussion, die den Superhelden ja schon irgendwie auch inne liegt. Also man sollte sie auch nicht beiseite tun. Ne? Ich finde bei Alan Moore, ohne dem jetzt Unrecht tun zu wollen, der hat natürlich auch einige ganz große Meisterwerke geschrieben. Aber es gibt einen anderen sehr großen schottischen Comic-Autor namens Grant Morrison, der hat mal über Alan Moore gesagt, Alan Moores genialster Schachtrick ist immer so zu tun, als wäre er der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Ne? Also bei dieser Sache mit dem Faschismus zum Beispiel können wir schon ins Jahr 1941 gehen. Also 1938 kommt Superman heraus. Erster Superheld aller Zeiten. Und 1941 dann Wonder Woman. Nicht die erste aller Superheldinnen, aber zumindest die erste große mit wirklich popkulturellem Einschlag. Und die Erfinder von Wonder Woman entwickeln sie damals explizit, das findet man 1:1 wortgetreu in Interviews von damals wieder, entwickeln sie als expliziten Gegenentwurf zu Superman, weil Superman Probleme also immer mit der Faust lösen würde und ja vielleicht nicht faschistoide Züge hätte, aber jedenfalls diesen eben genau andersrum gestalteten, der Mächtige, der seine Kraft ausnutzt, um für Recht zu sorgen in seinem eigenen Sinne. So, und Wonder Woman soll dem jetzt ein anderes Gegengewicht, die löst Probleme auch mal ohne Schläge, ja, vielleicht auch mit der Macht des Wortes und so. Also die soll ihm da entgegengesetzt sein. Und genau so ist das eine Tradition im Superhelden-Comic. Immer wieder die Superhelden auf ihre Macht zu checken, ja, Checks and Balances. Sind sie jetzt schon außer Kontrolle geraten? Agieren sie noch auf der Seite des vermeintlich Guten, was auch immer das sein mag. Also diese moralischen Grauzonen, das wird ständig austariert im Superhelden-Genre. Und ja, Alan Moore hat das mal wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Gut, ja, auch in seinen eigenen Werken, keine Frage. Aber es ist nicht so ganz neu, der Gedanke, muss man schon sagen.
Ja. Also du würdest mit deiner Lesererfahrung auf jeden Fall dagegen halten. Mhm. Also weil eben auch Superhelden ja Underdog-Geschichten sind, das wissen wir alle. Aber also welche Comics, welche Superhelden würdest du sagen, waren in der Hinsicht oder sind weiterhin am stilprägendsten, abgesehen von den beiden, die du eben erwähnt hast?
Ja, man würde wahrscheinlich wirklich bei Superman nochmal anfangen müssen, ganz kurz, weil eben von Jerry Siegel und Joe Shuster erfunden, also zwei Kindern aus jüdischem Migrantenmilieu, die Familien von der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren schwer gebeutelt, die haben einen Held erfunden, der ihre inneren Fantasien von Stärke beflügeln sollte. Also die wollten das Button-Down-Hemd und den Schlips vom Hals reißen und zeigen, wer sie sind unter dieser Hülle und der Mehrheitsgesellschaft eben auch mal präsentieren, was sie so wirklich drauf haben. Also good storytelling is wish fulfillment, sagt man ja auch manchmal, ne? Da wird also Geschichten werden daraus gemacht, dass so zwei Teenager ihre inneren Wünsche irgendwie erfüllen. Geht aber dann auch weiter. In den 60er Jahren ist es auch ganz augenscheinlich. Die X-Men sind ein beliebtes Beispiel. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, denke ich. Professor X als der so ein bisschen gutherzige und besonnene Anführer der X-Men ist eine Allegorie auf Martin Luther King. Die X-Men und das Schicksal der Mutanten, eine Allegorie auf die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und Magneto, der etwas militante Gegenspieler, eindeutig eine Anspielung auf Malcolm X. Es ist ganz interessant, aktuell wird diskutiert, ob Magneto in Zukunft in der Neuverfilmung vielleicht mal von Denzel Washington gespielt werden könnte, der ja Malcolm X auch gespielt hat. Also da würde man die Figur wirklich auch gut zu ihren Wurzeln zurückbringen. Man hat sich damals in den 60ern, das muss man vielleicht dazu sagen, nicht getraut, die Figuren auch oft in den Comicseiten schwarz zu machen. Aber es war sehr offensichtlich, worauf sie so angespielt haben. Also die X-Men wären da auch ein gutes Beispiel, denke ich.
Ja, also diese Bezüge zur Zeitgeschichte sind natürlich sowieso immer total spannend. Das andere ist, ich meine, es hat sich ja inzwischen so ausdifferenziert, dass man vielleicht auch den Überblick verlieren kann, gerade wenn man eben kein Superhelden-Experte ist. Aber würdest du sagen, die Comics sind immer noch prägend und wichtig, auch unter popkulturellen Aspekten? Oder sind es eben halt doch die Verfilmungen, die, von denen wir ja am meisten hören? Also Batman, Spider-Man und diese Endlos-Serien sozusagen.
Ja, das ist auch wirklich in der Szene eine große Diskussion. Es gibt da böse Zungen, die sagen, die Comics sind zu einer Art Steinbruch verkommen für Hollywood. Ja, also da wird einmal probiert. Mal schauen, was sich dann auch monetarisieren lässt. Da haben wir auch immer so dieses Argument, dass Superhelden ganz schnell eigentlich nur Business sind und man mit ihnen auch nur schnelle Dollar verdienen möchte. Das will ich auch immer alles nicht so ganz von der Hand weisen. Ich kann aber nur mal drauf verweisen, dass jetzt im letzten Jahr 2024 DC Comics, das ist dieser große Verlag, in dem eben Superman und Batman zum Beispiel erscheinen, eine neue Reihe veröffentlicht haben. Die nennen sie Absolute Comics, also absolute Comics. Und da sind jetzt die Ursprungsgeschichten von Superman, Batman und Wonder Woman nochmal sehr neu gedichtet worden. Also Superman ist jetzt zum Beispiel ein Teenager wieder und zwar kommt er immer noch vom Planeten Krypton, ne? Das ist ja dieser untergangene Planet, von dem seine Eltern ihn retten, aber dort kommt er aus der Arbeiterklasse und er kämpft jetzt hier auf der Erde nicht mehr gegen irgendwelche wahnsinnigen Wissenschaftler oder gegen irgendwelche Aliens, die die Erde erobern wollen, sondern gegen ein globales Unternehmen, das Menschen im globalen Süden ausbeutet. Und Batman haben sie klein gemacht von diesem Milliardär, der sich problemlos Batmobile und Batarangs bis zu geht nicht mehr kaufen kann. Der ist jetzt so wie Rocky Balboa nachts an der Schweinehälfte in der Metzgerei zugange, weil er ein Boxer und Mechaniker ist, ohne viel Geld, der alleine in so einen Krieg zieht gegen ein Verbrechersyndikat, das auf großen Villen außerhalb von Gotham City im Meer schwimmt und unerreichbar ist für die Justiz. Also sie versuchen diese Underdog-Rollen, dieses soziale Milieu aus dem Superhelden kommen, nochmal neu zu dichten. Heute geht es gegen Big Money, es geht gegen die großen Verbrecherorganisationen, gegen die Syndikate dieser Welt. Also da sind sie wieder voll, finde ich, am einer popkulturellen Ader. Und das ist auch ein bisschen spannender als das, was in letzter Zeit in den Kinos angeboten wurde. Also ich finde die Comics enorm relevant nach wie vor.
Okay, das klingt ja wie nach so einer Art Revival. Wenn man sich jetzt insgesamt dieses Genre in den vergangenen 10 Jahren oder 15 Jahren nochmal genauer anschaut, da gab es ja vor allem auch auffällig diesen Versuch, eben diverser zu werden, offensichtlich. Manche sagen, das wirkte dann irgendwann zu gewollt und dann gibt es jetzt wieder so eine Art Backlash. Wie ist es denn jetzt im Moment in der Hinsicht?
Ja, es gab so eine Art Backlash vielleicht aber auch nur eine Schraube zurückdrehen, könnte man sagen. Ne? Also ich behaupte auch, dass das in der Tradition von Superhelden-Comics steht, dass so Figuren wie Miss Marvel, also das war dann die erste muslimische Superheldin zum Beispiel, und dahinter stand auch eine Redakteurin, die selbst pakistanische Wurzeln hat, in der muslimischen Familie groß geworden ist, dass solche Figuren Einzug gehalten haben in das Genre, was ganz wichtig für das Genre, weil sonst kann es sich eigentlich nicht legitimieren. Das ist seine Tradition, dass genau diese Milieus, wie auch immer man das nennen möchte, da eben abgebildet werden. Mhm. So, jetzt kann man aber wirklich gut gegen argumentieren. Es gab zum Beispiel mal für eine Zeit lang einen Native Captain America, also einen Native American, der mal ins Kostüm von Captain America geschlüpft ist. Das war aber wirklich eine ziemlich blöde Eintagsfliege, das Ding. Sofort wieder verschwunden. Und da gibt es dann auch eben entsprechende Communities, speziell in den USA, die den Verlagen auch vorwerfen, ja super, jetzt lockt er uns hier so mit einem Native Captain America, unserem eigenen Superhelden, aber dann ist er nach einer Nummer auch wieder weg und ihr habt mal kurz ein paar Comics verkauft und das war's. Mhm. Und ich glaube, da haben die Verlage, finde ich jetzt tatsächlich auch eher ein gutes Learning, wie man so schön sagt, eben daraus gelernt, dass man nicht solche Eintagsfliegen machen will und soll, sondern man braucht schon einfach gute Figuren. Und da hat man dann eher wieder angefangen, Figuren aus anderen Milieus, die schon im Genre da waren, eher wieder so ein bisschen mehr zu unterfüttern, die Historie von denen wieder greifbarer zu machen. Mhm. Shang-Chi wäre vielleicht zum Beispiel, kam vor ein paar Jahren auch nochmal in die Kinos. Kung-Fu-Meister war in den 70ern so eine ganz schlimme Bruce-Lee-Verklatsch oder Nachabklatsch. Eigentlich auch ziemlich rassistisch. Viele Stereotype, die da nicht so richtig passten und unschön waren. Den hat man jetzt versucht, eben in so einer Asian-American-Community des 21. Jahrhunderts zu verorten. Funktioniert viel besser, denke ich, als diese Helden der letzten 10, 15 Jahre, die oft echt übers Knie gebrochen waren.
Ja, weil das ist vielleicht genau der Punkt, dass man gar nicht dieses Label Diversity-Trend da unbedingt drauf klatschen muss, sondern eben auch die Storys an sich genug in der Hinsicht bieten. Ja. Das heißt also, du hättest jetzt auch keine Bedenken, dass es in Zeiten von Trump ja in der Hinsicht einseitiger wird oder dass es gar in die Richtung geht, die eben Alan Moore ja angedeutet hat, dass die Gefahr des faschistischer Muster da jetzt verstärkt wird, oder?
Nö, kann ich jetzt überhaupt nicht sehen. Ich meine, manchmal vergessen wir, glaube ich, auch, dass es ja schon mal 4 Jahre Donald Trump gab und da haben die Superhelden damals auch nicht so eine Kehrtwende hingelegt. Mhm. Könnte ich jedenfalls nicht sehen. Was ganz interessant ist, wenn man sich mal anschaut, wo wir jetzt Donald Trump angesprochen haben, wann der so groß und populär wurde, dann waren das ja nun die 90er, wenn man er da im Trump Tower plötzlich auf dieser riesigen Rolltreppe da unterwegs war und so und dann seine ganzen Reality-Shows und so kam. Und in den 90ern haben auch die Superhelden so eine Entwicklung genommen. Da waren sie plötzlich eher so ein bisschen, ich sag's einfach mal, wie ich es jetzt gerade denke, großfressige Anti-Helden. Also die Moral mal ein bisschen beiseite gelassen, aber Hauptsache Erfolg. Die hatten damals dicke Muckis, jede Menge Waffen, Katanas, Uzis, Maschinengewehre auf dem Rücken, an die Arme, an die Beine geschnallt. Alles war bewaffnet, alles war scharf. Die Frauen waren nur so Stück oder Beiwerk, Hauptsache eng und halbnackt angezogen. Und die Männer, Hauptsache irgendwie brutal. Das hat dazu geführt, dass nicht zuletzt Marvel Comics, der heute immer noch größte Verlag im ganzen Genre, im Superhelden-Genre, 1998 Insolvenz anmelden musste, weil die Leute das begriffen haben. Anti-Helden haben uns auf Dauer nicht viel zu erzählen, auch nicht viel zu bieten und sie stehen eben auch nicht in der Tradition dieses Genres. Wenn also jetzt jemand auf die Idee kommen würde, bei DC Comics, bei Marvel Comics oder so, wir formen unsere Helden jetzt nochmal um, damit sie möglicherweise mit den aktuell Regierenden irgendwie korrelieren würden, ist es eine schlechte Idee, sowohl inhaltlich, künstlerisch als auch finanziell.
Das sagt unser Kompressor-Experte und Autor Markus Dichmann. Sein Buch Boom, die Welt der Superhelden, die ersten 100 Jahre, ist bei Theis im Herder Verlag erschienen, kostet 26 Euro. Und ja, Markus, danke dir. War mal wieder ein Fest.
Danke dir, Max.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Strichpunkt heißt umgangssprachlich das Satzzeichen aus einem Punkt und einem Komma, das Semikolon. Inzwischen wird es vor allem als Zwinkersmiley verwendet, als Satzzeichen ist es eher bedroht. Das hat eine britische Studie ergeben, über die der Guardian berichtet. So ist das Semikolon in den letzten 20 Jahren in englischen Büchern auf dem Rückzug. Taucht es im Jahr 2000 noch etwa alle 200 Wörter auf, liegen heute etwa 400 dazwischen. Auch britische Studierende können mit dem Semikolon kaum noch etwas anfangen. Fast 2/3 benutzen es kaum, auch weil sie nicht verstehen, wie es verwendet wird. Sprachexperten plädieren dafür, das Semikolon wieder stärker in Alltagstexten zu verwenden, damit es nicht irgendwann ausstirbt. Die Verhüllung des Reichstagsgebäudes in Berlin durch das Künstlerpaar Christo und Jean-Claude begeisterte vor 30 Jahren Millionen Menschen. Zum Jubiläum in diesem Jahr plant eine Initiative eine Neuinterpretation des, Zitat, Jahrhundertereignisses. Eine moderne Kunstinstallation lasse den verhüllten Reichstag in zeitgemäßer Form wieder aufleben. Das Ganze könne man ab Pfingsten an wenigen Tagen erleben. Details sollen morgen vorgestellt werden. Hinter dem Projekt stehen der Veranstalter und Kulturmanager Peter Schwenko und der Unternehmer Roland Specker. Beide hatten 1995 als Gründungsmitglieder des Vereins Berliner für den Reichstag die Verhüllung mitinitiiert und gemeinsam mit der Christo und Jean-Claude Foundation umgesetzt. US-Rockstar Bruce Springsteen hat während seiner Europatournee erneut klare Worte gegen US-Präsident Trump gefunden. Bei seinem zweiten Konzert in Manchester kritisierte er politische Missstände und den Zustand der amerikanischen Demokratie. Das berichtet die Zeitschrift Rolling Stone. Springsteen sagte demnach, es würden Menschen verfolgt, nur weil sie ihre Meinung äußerten. Er kritisierte zudem die soziale Verantwortungslosigkeit wirtschaftlicher Eliten. Nach ähnlichen Aussagen von Springsteen beim Tourneeauftakt in Manchester hatte Trump den Musiker aufgefordert, den Mund zu halten, bis er wieder im Land sei. Springsteen tourt unter anderem durch Großbritannien und Frankreich und kommt im Juni auch zu 3 Konzerten nach Deutschland. In der Inszenierung Blutbuch vom Theater Magdeburg war die Schauspielerin Carmen Steinert gerade auf dem Berliner Theatertreffen zu sehen. Jetzt ist sie zum Abschluss des Treffens mit dem renommierten Alfred Kerr Darstellerpreis ausgezeichnet worden. Die Schauspielerin Bettina Stucki als Alleinjurorin urteilte über die gebürtige Österreicherin Steinert, sie habe große schauspielerische Intelligenz und leuchte auf der Bühne. In der Inszenierung von Jan Friedrich nach dem Roman von Kim de L'Horizon geht es um die Suche nach dem Ich und um Traumata, die alle Menschen teilen. Der Alfred Kerr Darstellerpreis ist mit 5.000 Euro dotiert. Er erinnert an den Schriftsteller, Theaterkritiker und Journalisten Alfred Kerr. Den Preis gibt es seit 1991.
Die Filmfestspiele in Cannes, das ist ja ein Schaulaufen der Stars, da schaut man schon gerne hin. Das erstmalige Verbot transparenter Kleider hat nach einer Woche nicht so ganz gewirkt, aber war ja auch irgendwie eine seltsame Versuch der Bevormundung. Schauen wir lieber auf die außergewöhnlichen Filme. Gestern lief es zum ersten Mal überhaupt in Cannes, ein Werk aus Nigeria. My Father's Shadows von Akinola Davis Jr. feierte die Weltpremiere in der Sektion Un Certain Regard. Und unsere Filmkritikerin Anke Lewicke war mit dabei. Hallo Anke.
Hallo Max.
Also Anke, wie wurde dieser Film denn in Cannes präsentiert? Also wie verlief diese Weltpremiere?
Also der künstlerische Leiter des Festivals, Thierry Frémaux, begrüßt ja jedes Filmteam immer vor der Premiere. Und ich fand, dass sein Auftritt gestern doch etwas sehr Gönnerhaftes hatte. Also wie so ein Onkel, der von seinem großen Leinwandkuchen auch ein Stückchen noch nach Nigeria gibt. Also und zuvor hat er dann auch noch gesagt, ja, wir haben ja auch schon Filme aus dem Kongo gezeigt, aus Somalia, aus dem Senegal und jetzt mit Nigeria. Vielleicht hätte er mal sagen sollen, Cannes hat endlich mal einen Film aus Nigeria gezeigt. Nach Indien ist Nigeria das zweitgrößte Filmland. Also dort werden am meisten Filme nach Indien mitproduziert. Es ist eine gigantische Unterhaltungsindustrie. Nach der Ölindustrie der wichtigste Wirtschaftsfaktor in Nigeria. Und da wird eben unheimlich viel Spannendes gemacht. Und es ist eigentlich komisch, dass Cannes noch nie was gezeigt hat. Also auch wenn das nigerianische Kino vielleicht eher populär ist, da kann man ja auch viel sehen, welche Geschichten aus einem Land kommen, welche Themen möchten die Menschen sehen und so weiter. Also da hat Cannes eigentlich was verpasst, würde ich sagen.
Ja, vor allem dieses Stichwort Nollywood, ne? Also das kennt man ja auch. Andererseits, was da so richtig drinsteckt, ich glaube, das ist weniger bekannt.
Ja, also Bollywood kennen wir alle und Nollywood ist eben danach eben so entstanden, weil das so ein praktikabler Begriff ist. So am Anfang, so in den 90er Jahren, waren das doch eher so trashige Werke, exploitation Kino, Mord, Betrug, Intrigen, Prostitution. Es ging auch immer wieder um Kannibalismus. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Kollege so vor 20 Jahren dann mal nach Nigeria für eine Reportage hingefahren ist. Tatsächlich war er dann Statist in einem Kochtopf. Also es ist richtig so exploitation Kino gewesen. Aber natürlich hat sich das immer mehr industrialisiert, das Kino. Also auch der nigerianische Staat uns unterstützt es jetzt. Also wenn früher wurden die Leute eben so bezahlt, auch am Ende Cash, jetzt wird das alles über die Banken gemacht. Und zum Nollywood-Kino gehören aber auch interessanterweise Kirchenfilme. Also so Pfingstkirchen haben auch kleine Studios und die drehen dann Filme, um Gläubige zu gewinnen. Es gibt auch viele Lehrfilme. Also das ist ein unglaublich großer Bereich und Netflix ist ja jetzt auch zugange. Und wenn du bei Netflix mal guckst, da laufen wirklich jetzt sehr gut gemachte Thriller und auch Dramen aus Nigeria.
Das ist spannend, würde ich jetzt mal behaupten, für viele immer noch Terra Incognita. Aber wenn wir jetzt mal wegkommen von diesem ja früheren Image als kommerziellerem Filmproduktionsort. Also es geht jetzt auch darum, ehrgeiziger zu sein, eher Arthouse-Kino zu etablieren, richtig?
Ja, auf alle Fälle geht es darum. Und es ist auch so, dass man seit 15 Jahren von einem neuen nigerianischen Kino spricht, dass sich dann auch, das sind schon Filme, die öffnen sich auch für LGBT-Themen, die laufen auch auf Festivals. Es geht auch immer mehr um politische Themen, also um Korruption, um postkoloniale Probleme. Und der Film, der gestern in Cannes lief, My Father's Shadow, ist aber nur eine internationale Koproduktion. Der Regisseur Akinola Davis Jr. lebt jetzt schon seit einigen Jahren in England, ist aber für seinen Film zurückgekehrt und er hat auch einen großen Weltvertrieb für diesen Film schon gefunden, Match Factory, die sehr eng mit Mubi zusammenarbeiten. Also der Film wird irgendwann auf Mubi laufen und ich habe gestern mit Sania Demirakopoulou von Match Factory gesprochen und sie gefragt, wie sie an das Projekt gekommen sind.
Absolutely. This is what we saw when we read the script, and also having in mind Lizard, that was his short film that was in Sundance.
The also schon das Drehbuch fand Match Factory einfach begeisternd, auch weil es viele autobiografische Bezüge hat. Man spürt, dass der Autor, dass es hier einen Autor gibt, dass es einen wahrhaftigen Zugang zu Nigeria gibt, seiner Heimat, dass es um Details geht, aber es ist eben auch kombiniert mit einem Blick, der durch Europa geprägt ist. Also da gibt es auch einen europäischen Flair. Also das hat sie so gesagt und ich fand das jetzt ganz spannend, diese Gratwanderung. Also wie erzählt man eine Geschichte von der früheren Heimat, eine Erinnerung und wie wird das dann aber auch mit europäischen Erzähltraditionen aufgemischt?
Ja, dann hast uns auf die Folter gespannt. Was macht denn My Father's Shadows genau in dieser Hinsicht? Also wie erzählt der Film über Nigeria? Wie macht er das?
Also ich hatte ja schon gesagt, dass der Film autobiografisch ist. Es ist eine Kindheitsgeschichte. Es sind zwei Brüder. Das spielt 1993, genau an dem Tag, wo die Wahlen, Präsidentschaftswahlen stattfinden. Und die beiden Brüder fahren mit ihrem Vater nach Lagos. Das ist natürlich einerseits ein großer Tag, weil Eis essen mit dem Vater, zum Strand gehen. Andererseits kriegst du die ganzen Spannungen schon mit. Der Vater kriegt sein Gehalt nicht ausgezahlt. Man sieht Männer mit Gewehren und alles. Und das Ganze ist wie ein Traum und ein Albtraum inszeniert. Also das ist eher ein Bilderrausch. Und ich finde den Film schon ein bisschen überambitioniert. Aber trotzdem habe ich unheimlich viel erzählt bekommen, eben was 1993 auf den Straßen in Lagos los war. Also die ganzen Märkte, abergläubische Rituale, aber dann eben auch gläubige Menschen. Man hört immer wieder den Imam. Also ich war doch zwischendurch wirklich in Lagos. Und das rechne ich dem Film dann schon hoch an.
Spannend. Anke Dewicke für uns aus Cannes, wo jetzt eben dieser erste Film aus Nigeria gelaufen ist. Herzlichen Dank. Essig-Syndrom, das hört sich nicht gut an und richtig, da geht es um was Schlechtes, nämlich den Zerfall alter Filmrollen. Das Zelluloidmaterial ist ja irgendwann nicht mehr zu retten, wenn man nichts tut zur Erhaltung. Und zum Glück gibt es Leute, die sich um sowas kümmern. Das US-Label Vinegar Syndrome, eben Essig-Syndrom. Zum Beispiel hat sich da auf die Restaurierung von alten Genrefilmen spezialisiert. Horror, Porno, Exploitation. Und was Vinegar Syndrome dafür Schätze in seinem Programm führt, das war am Wochenende im Berliner Filmrauschpalast nicht weit vom Hauptbahnhof zu sehen. Matthias Dell war für uns dabei.
Sean Baker ist schon Fan. Der Regisseur, der für Anora, Goldene Palme und Oscar gewann, folgt Celluloid 42. Einem fünfköpfigen Kollektiv, das ehrenamtlich Vorführungen alten Genre-Kinos im Berliner Filmrauschpalast kuratiert. Einmal im Monat.
Die Filme, die wir zeigen, sind meisten Horrorfilmen. Wir haben auch Gay Porn gezeigt, also wir versuchen da ein bisschen eskalationsfreudiges Kino.
Sagt Audrey Biasucci von Celluloid 42. Am vergangenen Wochenende gab es nun 3 Tage lang vor allem Celluloid im Filmrauschpalast zu sehen. Genrefilme aus dem Archiv des US-Home-Video-Vertriebs Vinegar Syndrome. Der ist bei materialbewussten Regisseuren wie Sean Baker beliebt. Gründer Joe Rubin.
Es gibt viele Filmemacher, die nicht nur unsere Discs kaufen, sondern auch Home-Video-Veröffentlichungen von anderen Unternehmen erwerben und die die Idee unterstützen, Filme in restaurierten, hochwertigen Editionen zu präsentieren.
Vinegar Syndrome wurde vor 13 Jahren gegründet. 50 bis 60 Filme rettet das Label pro Jahr durch Restaurierung. Finanziert durch aufwendige Disc-Sets mit digitalisierten Fassungen und Bonusmaterial zum jeweiligen Film. Die Geschichte von Night Train to Terror aus dem Jahr 1985 ist eine pragmatische. Aus 3 kurzen Horrorfilmen, die nichts miteinander zu tun hatten, wurde kurzerhand ein abendfüllender. Der Trick? Eine Rahmenhandlung, in der Gott und Satan in einem Zug nach Las Vegas ihr Menschenbild diskutieren. Und damals modische Musik. Beim Publikum im ausverkauften Filmrauschpalast wird das geschätzt. Trotz der einfachen Mittel.
Exploitation-Film bietet viele kreative Freiheiten. Das sind Filme, ja, die irgendwas zwar vielleicht exploiten, aber von da aus weiterdenken.
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier zu sowas komme, sehe ich sehr verrückte Filme, die ich alleine niemals gefunden hätte. Und da ist auch so eine Kunst damit dabei, also auch Stop-Motion und sehr viele verschiedene Arten, Filme zu machen.
Ich finde das sehr spannend, wenn Filme einfach gemacht wird in einer Weise, wo man spürt, dass sie keinen Respekt für gegebene Regeln hat.
Dafür ist der Respekt vom Material groß. Wenn Joe Rubin von der Schönheit des Celluloids redet, spricht er wie von einem Kunstwerk selbst.
There's something incredible about.
Es ist unfassbar, ein Originalnegativ in der Hand zu halten. Das ist, als würde ein Tischler ein wunderschönes Möbelstück bauen. Man erkennt die enorme Kunstfertigkeit und Technik, die in dem physischen Objekt steckt.
Entsprechend sorgfältig restauriert Vinegar Syndrome. Filme, die den meisten als Schund gelten, werden hier behandelt wie Meisterwerke. Für Chefarchivar Oskar Becher auch eine Frage der Gerechtigkeit.
Viele der Filme wurden nie im Originalzustand gesehen. Und nur weil man noch nie von einem Film gehört hat, heißt das nicht, dass man ihn nicht lieben wird. Und ich denke, diese Filme funktionieren jenseits von Nostalgie als kulturelles Gedächtnis, das über technische Qualitäten oder das Können der Regie hinausgeht.
Die Liebe zum Analogen ist bei Oskar Becher übrigens familiär bedingt. 1994 in den USA geboren, wuchs er auf in den Laboren und Archiven der Fotografeneltern und Fotografengroßeltern.
Die Fotografin Hilla und der Zeichner und Maler Bernd Becher haben sich als Industriearchäologen ein gewaltiges Fotoarchiv erarbeitet. Sachliche, unpathetische Schwarz-Weiß-Fotos.
Von Förderbrücken, Wassertürmen, Industriebauten. Das galt anfangs nicht als kunstvoll. Später landeten die Bilder der Bechers im Museum und auf Biennalen, begründeten beide die Düsseldorfer Fotoschule. Enkel Oskar entdeckt Parallelen zur eigenen Arbeit.
Viele dieser Filme sind Unterhaltungsfilme, nicht als hohe Kunst gedacht. Und mit Blick auf die Arbeit von Hiller und Bernd, die haben sich Dinge angeschaut, waren davon fasziniert, bevor alle anderen davon fasziniert waren. Bei unseren Filmen ist es ähnlich. Das sind, unabhängig von der eigenen Meinung oder der anderer, Kunstformen. Es ist enorm wertvoll, die zu studieren.
I think there's an enormous amount of value in studying them.
Also, wenn Sie Lust haben auf analoges Genre-Kino und nach Berlin kommen können, am 15. Juni zeigt da Celluloid 42 das nächste Mal ein Double Feature im Berliner Filmrauschpalast. Und Fotos von Bernd und Hilla Becher sind noch bis Ende Mai in der Berliner Galerie Konrad Fischer zu sehen.